Wir haben gerade schon gehört, Jesus geht aufs Fest. Und das ist nicht nur ein Tag, so wie gestern Nachmittag oder 4 Stunden, sondern eine ganze Woche. Ich weiß nicht, wie es den Mitarbeitern gestern nach dem einen Tag ging, wie es dann nach einer Woche vielleicht ausgesehen hätte, wäre noch was anderes. Aber die ganze Stadt war voll mit Gästen und es wurde gefeiert an verschiedenen Plätzen und alles zielte immer wieder zum Tempel hin. Eine Festwoche, wie wir sie dies Jahr vielleicht auch noch zu 350 Jahren in Altona erleben werden. Nur in Jerusalem war das Ziel klar. Alles ging zum Tempel. Und die Brüder waren schon vorgegangen und vorher haben sie Jesus immer wieder ermutigt und haben gesagt, Jesus, du hast jetzt schon so viel bewegt. Du hast schon Leute geheilt und gesund gemacht. Jetzt komm und zeig dich auf dem Fest. Zeig, wer du richtig bist, weil wie sollen die Leute dich wählen, vielleicht dir nachfolgen, wenn sie nicht wissen, was du in der Öffentlichkeit tust. Und Jesus wusste, seine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er wollte nicht in diese Öffentlichkeit als erstes treten und nur hingehen, weil die Brüder ihn dazu ermutigt hatten. Jesus geht aufs Fest, später, und er gibt Anstoß, Spaltung. Die einen jubeln, die anderen protestieren. Kennen wir auch in diesen Tagen. Die einen begeisterte Fans, die anderen Gegner. Und die Jünger, auch vorher, entscheiden sich nicht nur für Jesus. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jünger nicht nur nachfolgen, sondern Jünger sich auch abwenden und gehen. Und mit der Begründung, die Lehre von Jesus ist eine Zumutung. Und andere bekennen sich und folgen ihm, sind begeistert, gehen mit. Jesus, werde Superstar, wünschten sich die Brüder. Geh zu dem Fest, geh zur Party und mach dich bekannt. Und Jesus enttäuscht. Jesus enttäuscht seine Brüder. Er verpasst den Auftritt scheinbar, kommt unbemerkt und ohne Aufsehen auf dieses Fest. Und auch die führenden Leute im Land sind enttäuscht, halten immer den Blick aus nach, kommt er oder kommt er nicht, wo ist er denn nun? Jesus, ein guter Mensch oder ein Volksverführer? Man wagt nicht so richtig, sich zu äußern, weil was können die anderen denken? Was können die anderen sagen? Den Text, den Andrea Bendix-Lessmann gerade vorgelesen hat, war schon so dieser Einstieg in unseren Predigttext. Ein Text aus dem Johannesevangelium, der von Anfang an von der Menschwerdung Jesu spricht. Und dann zeigt Johannes uns Begegnungen mit Einzelnen auf. Und Jesus gibt Anstoß, weil er einen Kranken heilt, weil er ihn gesund macht. Und das ist vielleicht noch gar nicht mal so das Problem, noch das größere Problem, er tut sogar an einem Sonntag, an einem Sabbat, damals war ja der Samstag, also heute wäre es für uns der Sonntag, an dem Tag, wo es eigentlich Ruhe sein sollte. Und Jesus ergreift auch noch die Initiative und fragt diesen Kranken, willst du gesund werden? Die führenden Männer hatten ein Problem und Jesus' Statement war nur, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke ich auch. Gott hat nicht aufgehört zu wirken und deswegen wirkt er auch. Und das war für die Juden noch ein größerer Anstoß, nicht nur weil er heilt und das am Sabbat, sondern auch noch Gott sein Vater nennt. Ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Er kennt seine Sendung. Und die Juden entscheiden sich, ab dem Moment ihn töten zu wollen. Jesus weiß seine Sendung und lehrt im Tempel und sie wundern sich, der hat doch nie gelehrt, was soll das eigentlich? Und dann werfen sie ihm sogar noch vor, von einem Dämon besessen zu sein. Du bist von einem Dämon besessen, rief die Menge. Wer hat denn die Absicht, dich zu töten? Jesus erwidert, ihr seid alle noch immer ganz außer euch, wegen der einen Sache, die ich am Sabbat getan habe. Dabei habt ihr keine Bedenken, die Beschneidung, wenn es sein muss, auch am Sabbat vorzunehmen, weil Mose sie euch vorgeschrieben hat. Und eigentlich geht sie doch gar nicht auf ihn zurück, sondern bereits auf die Stammväter. Wenn also, um das Gesetz des Moses nicht zu brechen, ein Mensch am Sabbat beschnitten werden darf, warum seid ihr dann so empört darüber, dass ich am Sabbat einen Menschen am ganzen Körper gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der Mann, dem sie nach dem Leben trachten? Aber seht, er redet in aller Öffentlichkeit und sie verbieten es ihm nicht mit keinem Wort. Sollten unsere führenden Männer etwa zu seiner Überzeugung gelangt sein, dass er der Messias ist? Nun wissen wir allerdings bei diesem Mann, woher er kommt. Doch wenn der Messias auftreten wird, weiß niemand, woher er kommt. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr meint, mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme, aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat, und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht, ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Jesus weiß um seine Sendung. Die anderen denken auch, sie wissen, wer er ist, weil sie wissen, wo er herkommt. Das ist ja manchmal so ein Phänomen. Da sieht man jemanden, der sieht anders aus als so typisch deutsch, vielleicht noch mit einer anderen Hautfarbe. Und der spricht dann so ein Hamburger Platt, dass ich selbst überlegen muss, irgendwie so platt spreche ich nicht. Aber das denkt man erst, da würde man einen gebrochenen Akzent vermuten oder anderes, aber auf jeden Fall nicht so ein Hamburger Platt. Wie oft schließen wir von dem, was wir sehen, auf das, was wir vermuten? Urteilt nicht nach dem, was ihr seht. Und wenn ihr denkt, der kommt aus der und der Familie, aus der und der Stadt, der kann doch nur so drauf sein, dann muss das nicht der Wahrheit entsprechen. Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun und das zu erfüllen, der wird erfahren, ob das, was Jesus erzählt, auch wahr ist, so sagt er das seinen Jüngern. Und die Jünger hatten den Eindruck, wir wissen doch, wo Jesus herkommt. Mann, Sohn eines Zimmermanns, was will der uns schon sagen? Noch nicht mal studiert. Und Jesus ruft auf und sagt: Ich weiß, von wem ich rede, denn ich weiß, wer mich gesandt hat. Und er lädt ein, dieser Wahrheit zu glauben, aber macht Mut, erstmal loszugehen. Aber was ist denn Wahrheit? Das, was sich nachher als zuverlässig beweist. Wahrheit meint die Wirklichkeit Gottes, die in Jesus sichtbar geworden ist. So greift es das Johannesevangelium immer wieder auf. Für Menschen heißt es Freiheit, Licht, Leben. Aber es ist nicht für jeden beweisbar. Das macht Johannes uns auch deutlich. Und Jesus fordert jeden Einzelnen auf, nachher selbst die Schlussfolgerung zu ziehen. Du selbst entscheidest. Aber urteile nicht vorschnell, sagt er seinen Zuhörern. Urteile nicht aufgrund der Herkunft, auf dem, was du denkst zu wissen, weil dir die Herkunft bekannt scheint oder weil du denkst, Jesus kann sowieso nicht mehr leben, ist ja gekreuzigt worden irgendwann. Jesus spricht von dem, was er gesandt hat, der ihn gesandt hat. Und Jesus zeigt sich selbst auf diesem Fest und zeigt den Jüngern, wer er wirklich ist. Sie sind ja auf diesem Laubhüttenfest, wo alle nach Jerusalem kommen und es ist gute Sitte gewesen, das Wasser zu schöpfen und dort auszugießen als Bitte, dass Gott im nächsten Jahr auch wieder Wasser fließen lässt, dass es Gutes, Ernte gibt, dass es reichlich ist, dass es fruchtbar wird. Und von diesem Tempel in Jerusalem sollten diese Ströme fließen. Ich lese weiter aus Johannes 7, 33 bis 39. Da sagt Jesus: Ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Dorthin, wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen. Die Juden sahen einander verständnislos an. Er will an einem Ort gehen, wo wir ihn nicht finden können? Wo soll das denn sein? Will er etwa zu den Juden gehen, die im Ausland leben, und am Ende sogar den fremden Völkern seine Lehre bringen? Was meint er damit, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden? Dorthin, wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es die Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den sie empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. In Jerusalem gab es schon damals zu Jesus Zeiten so kleine Tontöpfe mit Souvenirgeschenke, die an das Wasserschöpfen erinnert haben. Gestern bei unserem Familienfest sind manche Kinder stolz mit ihren Preisen am Ende rausgegangen, die sie gewonnen haben. Auf was das dann schließen lässt, wenn man so ein quiekendes Tier in der Hand hat oder den Kompass, ist dann schon die Frage, wobei so ein Kompass ja einem auch die Richtung zeigen kann. Aber welche Feste feiern wir? Das haben wir ja auch, so ein Familienfest hat ja diesen Grund gehabt, dass wir Generationen feiern wollten gestern und das Miteinander. In der kommenden Woche feiern wir Himmelfahrt und in 2 Wochen Pfingsten. Der Wirtschaftskonsum ist gerade nicht angekurbelt. Man kann keine Ostereier und keine Weihnachtsbäume verschenken. Welches Zeichen hätten wir für Himmelfahrt? Welches Zeichen für Pfingsten? Dann könnte man noch wieder Tauben geben. Aber dieses, was feiern wir und wie feiern wir es und wie geben wir es Gestalt? Jesus, der auch in diesem Text schon darauf hinweist, ich bin noch nicht verherrlicht. Und dann, wenn ich verherrlicht werde, wird der Geist Gottes kommen auf euch. Jesus verschiebt in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, den Schwerpunkt und den Mittelpunkt. Den Mittelpunkt dieser jüdischen Gesellschaft, die zusammengekommen ist in ihrem Zentrum, in Jerusalem, am Tempel, der Grundstein, der als Mittelpunkt der Erde gedacht wurde. Dort sind sie zusammengekommen, um dieses Fest zu feiern. Und sie wussten, von da wird der Segen fließen. Von da wird was ausgehen. Und die größte Angst oder das Verständnisvollste, als Jesus sagt, ihr werdet mich nicht finden, ist die Frage der Juden: Wie? Will er etwa ins Ausland zu den Juden gehen? Wie? Will er einfach rausgehen? Will er weggehen zu den fremden Völkern und dorthin seine Lehre bringen? Deswegen die einzige Begründung, warum wir ihn dann nicht finden. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht? Sie könnten doch hinterhergehen. Sie könnten ihn doch finden, wenn sie so nur losgehen würden, rausgehen würden, aus dem Fest vielleicht mal ihre Blickrichtung ändern. Jesus kündigt seine Rückkehr zum Vater an. Sein Auftrag ist erfüllt. Es folgen noch viele Berichte im Johannesevangelium, bis dann Kreuzigung und Himmelfahrt irgendwann einzuordnen sind. Aber wir stehen schon davor. Jesus ist zum Vater gegangen. Daran erinnern wir uns nächste Woche. Doch wo ist der Ort, an dem Jesus zu finden ist? Dort könnt ihr mich nicht finden. Ja, wir sehen Jesus nicht, aber wir können ihn erleben. Sein Geist wirkt in uns, den er uns verheißen und geschenkt hat. Vielleicht denken wir in unseren eigenen Begrenzungen wie die Juden, die nur in ihren Mauern bleiben konnten im Tempel. Die Juden im Ausland waren schon zu weit weg und die fremden Völker erst recht. Wie spannend ist, dass gerade der Missionsbefehl das aufgreift. Geht hin zu den Juden und bis ans Ende der Welt. Geht hin in die Völker. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und bis ans Ende der Welt. Geht hin. Jesus durchbricht das enge Denken der Menschen damals. Er durchbricht die Mauern des Tempels und auch die Mauern Jerusalems, rein bildlich gesehen. Dieser Brauch, beim Laubhüttenfest das Wasser zu schöpfen, ist eine Zeremonie, die Jahr für Jahr durchgeführt wird. Das Teichwasser vom Teich Siloa wird zum Tempel getragen und als Opfer gebracht. Und Jesus weist daraufhin, nicht mehr der Tempel soll das Zentrum sein, nicht mehr das Zentrum der Anbetung, sondern Jesus ist das Zentrum der Anbetung. Gott selbst betet Gott an. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist die Quelle des Segens. Und das Wasser war schon damals auch ein Zeichen des Geistes Gottes. Die Heilszeit ist da, die Einladung gilt, kommt. Viele haben schon nicht mehr damit gerechnet, dass es passiert. Jesus' Statement einige Kapitel vorher in Johannes 5 war: Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Wenn Jesus uns einlädt, zu kommen zu ihm als der Mitte unseres Glaubens, als das Zentrum unseres Lebens, und wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und lebt, dann können wir auch diesen Satz für uns nehmen, weil Jesus heute noch wirkt, wird auch hier in mir, in uns, in dieser Gemeinde, in diesem Stadtteil, in diesem Land etwas passieren. Weil Jesus nicht aufhört zu wirken, können auch wir hingehen und werden die Worte, die wir weitersagen, Wirkung haben. Nicht, weil wir sie so toll formulieren und die richtigen Sätze haben und bloß keine Fehler machen. Nein, weil Jesus wirkt, weil er seinen Geist geschenkt hat, werden die Worte Wirkung haben, egal wie stümperhaft sie manchmal scheinen mögen. Jesus lädt ein, zum Ort dieser Anbetung zu kommen, zu dieser Mitte zu kommen. Betet steht über diesem Sonntag und vielleicht hören wir auch gleich nur die Fürbitte. Aber betet heißt auch, betet Gott an. Betet Jesus an. Lenkt euer Vertrauen auf ihn. Und so möchte ich beten auch an diesem Tag heute mal übersetzen. Lenkt euer Vertrauen nicht auf irgendeinen Ritus, nicht auf irgendeinen Ort, sondern auf Jesus Christus, den Auferstandenen, den Lebendigen, der uns vorausgegangen ist und uns mit seinem Geist beschenkt. Und dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann wird es fruchtbar. Dann werden Geistesströme fließen. Ströme des Segens von ihm aus. Wir dürfen tun, was wir können. Haben es gestern getan am Familienfest, jeden Tag wieder neu. Die einen finden es vielleicht gut, die anderen nicht. Jesus hat das auch erlebt. Die Frage zeigt sich erst im Losgehen. Im Losgehen zu Jesus. Der Glaube ist nicht vorauszusagen, der Glaube ist zu leben. Im Losgehen zur Mitte, um dann zu erleben, was passiert. Und ich wünsche mir, viel zu erleben mit ihm. Und ich lade euch ein, zu dieser Quelle zu kommen, zu beten, ihn anzubeten, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, dass das, was wir ihm bringen, so klein, so schwach, so wenig es vielleicht scheinen mag, Wirkung hat, weil er zugesagt hat, dass von ihm Ströme des Lebens fließen werden. So segne uns unser auferstandener Herr. Amen.